Weiter in Apostelgeschichte 6. Wir lesen in Apostelgeschichte 6 ab Vers 7. Wir kommen hier in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, ab Vers 7 zu einem neuen Teil. Wir haben hier eigentlich einen Refrain, der immer wieder vorkommt in der Apostelgeschichte. Peter, kannst du nochmals lesen, Vers 7.
Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Stephanus aber...
Das reicht, nur das. Also, das Wort Gottes wuchs, die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich. Plötzlich wird das so erzählt, eigentlich überraschend, denn man sieht nicht den speziellen Zusammenhang auf der Hand liegen mit den Versen davor, die wir letztes Mal noch betrachtet hatten. Es ging da um die Streitigkeiten, Schwierigkeiten zwischen den hellenistischen und den hebräischen Christen. Plötzlich, unverhofft gewissermaßen, kommt diese Erwähnung, das Wort Gottes wächst und die Zahl der Jünger vermehrt sich. Und dann kommt die Geschichte mit Stephanus und seiner Ermordung. Aber das ist eigentlich wie eine Markierung in der Apostelgeschichte, die immer wieder kommt, um zu zeigen, wo ein neuer Abschnitt beginnt. Wir können gleich mal sehen, wo das ein weiteres Mal vorkommt. In Kapitel 9, Vers 31. Wir haben da noch die Geschichte von der Bekehrung von Saulus, wie er zu Paulus wird und wie er dann aufgenommen wird in der Versammlung in Jerusalem. Und plötzlich kommt dieser Vers 31 auch eigentlich überraschend. Kannst du noch dazu lesen?
So hatten denn die Versammlungen durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurden erbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes.
Jawohl. Also auch plötzlich eingeschoben, um hier einen neuen Abschnitt zu markieren, dass nämlich hier ab Vers 32 gewissermaßen der dritte Teil der Apostelgeschichte beginnt. Und da kommt dann die Geschichte mit, verschiedene Geschichten mit Petrus und so weiter. Und dann finden wir weiter in Kapitel 12, Vers 24, wieder eine Markierung. Wo es eben darum geht, dass irgendwie die Versammlung aufbaut oder wächst, oder das Wort Gottes wächst und sich vermehrt. Vers 24 und Kapitel 12.
Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich.
Jawohl. Aber es überrascht auch hier vom Zusammenhang her, dass es nach Vers 23 kommt, wo es thematisch um etwas ganz anderes geht. Es geht da um den Tod eines Königs. Und dann nachher geht es darum, dass Barnabas und Saulus von Jerusalem zurückkehren nach Antiochien. Aber auch hier wird markiert mit diesem quasi sprachlichen Merkmal, zeigt Lukas, hier beginnt jetzt ein neuer Abschnitt. Und dann haben wir wieder einen neuen Abschnitt so markiert in Kapitel 16, Vers 5. Auch überraschend eingeschoben.
Ja. Die Versammlungen nun wurden im Glauben befestigt und vermehrten sich täglich an Zahlen.
Jawohl. Also auch thematisch wieder das Gleiche. Und dann haben wir eine neue Markierung in Kapitel 19, Vers 20.
Also wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand.
Jawohl. Also es ist immer ein bisschen variiert mit den Worten, aber inhaltlich geht es immer um das Gleiche. Und dann haben wir noch einmal eine Markierung ganz am Schluss in Kapitel 28. Die letzten zwei Verse.
Er aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Hause und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte.
Jawohl. Also auch da nochmals das Wort Gottes, quasi gewissermaßen als abschließende Bemerkung der Apostelgeschichte, wie das Wort Gottes sich frei entwickeln kann. Und übrigens, das letzte Wort der Apostelgeschichte, nicht im deutschen Text, sondern in der... Im griechischen Grundtext, weiß jemand, welches das ist? Nicht das Wort lehrte, sondern das Wort ungehindert. Das ist das letzte Wort der Apostelgeschichte. Akolytos, ungehindert. Das ist wirklich das typische Wort, das zeigt, wie sich in der Apostelgeschichte in den ersten drei Jahrzehnten das Evangelium entwickelt hat. Und es ist etwas von Anfang an etwas Dynamisches gewesen. Gut, die Apostelgeschichte zeigt, es gab viele Hindernisse und Schwierigkeiten gegen dem Evangelium gegenüber. Von außen haben wir gesehen, von innen haben wir auch gesehen. Und trotzdem immer wieder wurden die Hürden überwunden. Wir sehen also aus diesen Markierungen in der Apostelgeschichte, wo ein bestimmter Teil beginnt. Und so können wir also schließen. Die Apostelgeschichte besteht aus 6 Teilen. Und jeder dieser Blöcke hat dann für sich ein besonderes Thema. Wir werden vielleicht nächstes Mal, werde ich mal noch ein Blatt abgeben, als Übersicht über diese Struktur der Apostelgeschichte, das ist mal als Einführung. Dann werden wir ein bisschen im Rückblick den ersten Block nochmals sehen. Also, was wir bis Kapitel 6, Vers 6 hatten. Und jetzt wollen wir bei diesem neuen Block, der also hier beginnt, mit Vers 7 markiert, da will ich nur eine ganz kurze Übersicht zunächst geben. Wir haben hier das Thema, das Evangelium im Vergleich zur Anbetung. Oder zum Gottesdienst im Judentum. Also da haben wir ganz speziell in der Geschichte von Stephanus diesen Aufprall, wo das Christentum mit dem jüdischen Gottesdienst in Jerusalem konfrontiert wird. Und es gibt einen totalen Knall, einen totalen Aufprall und wir finden hier den ersten Märtyrer im Christentum, Stephanus. Aber dann in Kapitel 8 werden wir sehen, finden wir die Geschichte von Philippus, der die Samariter evangelisiert. Und die Samariter, das waren ja ein Volk, das speziell auf dem Gebiet des Gottesdienstes im Konflikt stand zum Judentum. Denn die Samariter sagten, der Ort der Anbetung ist nicht Jerusalem, sondern der Berg Garizim. Und dieser Widerspruch entstand eigentlich dadurch, die Samariter, die ja etwas israelitisches Blut hatten und haben noch heute, sie haben die 5 Bücher Mose anerkannt, aber nicht den Rest des Alten Testaments. Und im 5. Buch Mose steht 21 Mal von dem Ort der Anbetung geschrieben. Von dem Ort, den der Herr auswählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen. Und der Name Jerusalem steht kein einziges Mal. Das Einzige, wenn man alle Stellen durchgeht, alle 21 Stellen in 5. Mose, was einen Hinweis gibt, an einer Stelle heißt es, vom Hinaufgehen an diesen Ort. Also was man wissen konnte aus dem 5. Buch Mose, es ist sicher ein Ort in der Höhe. Aber gut, die Samariter können sagen, Gerizim ist auch in der Höhe. Und Jerusalem, das ist auch in der Höhe, auf 760 Meter etwa. Aber Jerusalem wurde ja erst erkannt, von welchem Moment an, als der Ort der Anbetung?
Als der Tempel gebaut wurde?
Noch vorher, oder? Erkannt, dass das der Ort der Anbetung sein soll. Wer kam dazu, zu erkennen, welches der auserwählte Ort war?
Weil David das Jerusalem eingenommen hat, das Jebus.
Jawohl, David hat das erobert. Um 1004 vor Christus. Also gibt bald Geburtstag. 1996, 3000 Jahre jüdische Hauptstadt. Aber wie kam er dann darauf, wo der Ort der Anbetung sein soll? Dass das wirklich in Jerusalem sein soll?
Weil er die Tenne gekauft hat, als er mit der Lade nicht weiterkam.
Ja, aber die Tenne warum hat er die gekauft?
Dass er die Lade dort abstellen konnte.
Nein, das war noch nicht die Absicht. Nein, er hat ja das Volk gezählt, es kam eine Plage über das Volk und dann kam Gad, der Prophet, und sagte ihm, er müsse auf der Tenne Ornans, das ist der heutige Tempelplatz, da müsse er einen Altar bauen. Und dann ist David zu Ornan gegangen und hat ihm diesen Platz abkaufen wollen, den heutigen Tempelplatz, den umstrittensten Platz, den gefährdetsten Platz des Planeten heute. Er hat ihn abkaufen wollen und Ornan sagt, nein, kannst du gratis haben. David sagt, nein, ich will zahlen. Wie viel hat er bezahlt? Weiß das jemand auswendig? Was hat er für den Tempelplatz bezahlt damals? Sechs Kilo Gold. Netter Preis, nicht? Das ist eine der wenigen Stellen in der Bibel, wo über Immobiliengeschäfte berichtet werden. Aber die haben dann ihre Bedeutung bis heute. Ja, zum Beispiel ein anderes Immobiliengeschäft in der Bibel, wo findet man das zum Beispiel? Fällt jemandem gerade ein?
Der Grabplatz für die Sarah.
Ja, in wo?
Mamre.
Ja, Hebron. Da, wo die Moschee steht, da, wo das Massaker stattgefunden hat, hat noch heute seine Auswirkungen, dieser Ort. Wem gehört dieser Ort? Die Moslems haben dort eine Moschee darüber gebaut. Also, David hat diesen Platz gekauft für 6 Kilo Gold. Dann hat er einen Altar errichtet und ein Opfer bringen wollen und das wurde entzündet durch einen Blitz vom Himmel. Und dadurch hat er erkannt, das ist der auserwählte Ort. Also dadurch, dass Gad, der Prophet, es geoffenbart hat und dann durch dieses Zeichen eines Blitzes vom Himmel, hat er erkannt, das ist der erwählte Ort von 5. Mose. Aber die Samariter, die haben das eben, das spätere, die weiteren Bücher im Alten Testament abgelehnt. Darum haben sie gesagt, Gerizim. Und so haben diese beiden Völker ständig im Streit gelebt, wegen der Frage des Gottesdienstes. Und nun kommt in Kapitel 8 hier in der Apostelgeschichte das Christentum, das konfrontiert wird mit dem samaritischen Gottesdienst. Ja? Und welche Antwort kann das Evangelium den Samaritern geben? Nachher finden wir die Geschichte von dem Äthiopier, von einem Schwarzen aus Afrika. Der kam wohin? Nach Jerusalem, weil er gemerkt hatte, dort ist der einzig wahre Gott zu finden. Und er hatte also gemerkt, dass der Götzendienst in der heidnischen Welt nichts wert ist. Und dieser Ort der Anbetung in Jerusalem hat ihn, wie viele andere Heiden in der damaligen Zeit, angezogen, die große Reise nach Jerusalem zu machen. Aber der Mann ist dort nicht befriedigt worden. Und dann kommt Philippus und spricht mit ihm und zeigt ihm das Evangelium. Also auch ein Mann, der Antwort im jüdischen Gottesdienst in Jerusalem finden wollte. Und welche Antwort konnte das Evangelium einem Afrikaner schenken? Das ist das Thema dort. Und dann kommen wir noch zur Bekehrungsgeschichte von Saulus. Und hier haben wir einen führenden Mann, der den Gottesdienst in Jerusalem vertreten hat und wie Gott ihn herausgeholt hat, um als ein auserwähltes Werkzeug, wir können das lesen in Kapitel 9, Vers 15, Wer liest? Ja.
Der Herr aber sprach zu ihm: Gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels.
Jawohl. Also dieser Mann wird aus dem Judentum genommen, um den Nationen eben das, die Antwort des Evangeliums zu bringen. Und so sehen wir das also in diesem Block effektiv ein gemeinsames Thema, alles verbindet. Und vielleicht noch etwas, das vielleicht gerade den Anfang in diesem Block mit dem Ende verbindet. Wir haben ganz am Anfang in der, die Rede von Stephanus vor dem obersten Gerichtshof. Und womit beginnt er? Mit einer Erscheinung Gottes. Nämlich?
Große Zeichen und Wunder.
Noch früher, eine Erscheinung Gottes.
Er sieht den Herrn zur Rechten Gottes stehen.
Noch früher, also ich meine in der Rede von Stephanus selbst.
Der Dornbusch.
Noch früher.
Gott erschien Abraham.
Ja, Kapitel 7, Vers 2. Lies mal, Roland.
Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte.
Jawohl. Also ein Götzendiener in Ur in Chaldea in Mesopotamien und plötzlich erscheint ihm der Gott der Herrlichkeit. Und das hat den Anfang gegeben für das Judentum. Und dann finden wir aber in Kapitel 9 einen Sohn Abrahams, dem der Gott der Herrlichkeit neu erschien. Wir können das lesen in Kapitel 9, Vers 3. Also der Mann ist fanatisch in der Verfolgung der ersten Christen. Und da lesen wir in Kapitel 9, Vers 3. Ja, lies mal.
Als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und auf die Erde fallend, hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst.
Jawohl. Also, der Gott der Herrlichkeit erscheint hier in dem letzten Abschnitt von diesem Block einem Sohn Abrahams. Und der Unterschied ist dann der: Abraham wurde, was sagte der Gott der Herrlichkeit Abraham?
Aus deinem Lande.
Also, er musste sich absondern. Weg von seiner Umgebung in ein anderes Land. Und bei Saulus sagt der Gott der Herrlichkeit: Gehe zu den Nationen als ein Zeuge. Also, genau das, gewissermaßen das Umgekehrte. Oder wir können sagen, zwei Dinge, die man manchmal als widersprechend empfindet. Einerseits Absonderung vom Bösen und dann der Aufruf, hinzugehen, um zu zeugen. Aber die beiden Dinge gehören eben zusammen. Und das Herausrufen zur Absonderung von Abraham hat schlussendlich eben Gottes Plan gehabt, um schlussendlich die frohe Botschaft zu den Völkern hinaus hinzubringen. Und so sehen wir also, wie Dr. Lukas die Apostelgeschichte nicht irgendwie einfach so aufgeschrieben hat und einfach die Geschichten ausgewählt hat, die ihm besonders gut gefallen haben. Nein, sondern unter Inspiration des Heiligen Geistes hat er ganz genau das Material ausgewählt und nach ganz bestimmten Kriterien zusammengestellt. Gut, jetzt können wir mal der Reihe nach.
Ich habe noch eine Frage. Frage bitte, weiß man aus der Bibel, dass die Samariter nur die 5 Bücher Mose anerkannten oder aus der Geschichte?
Ja, das weiß man aus der Geschichte. Ja. Und nun zu Kapitel 6, Vers 8. Da haben wir also Stephanus. Stephanus, was haben wir bereits über ihn vernommen, früher in der Apostelgeschichte?
Dass er voll Heiligen Geistes war.
Ja, wo hast du das? Wo haben wir das gefunden?
In Kapitel 6, Vers 5.
Jawohl. Lies mal.
Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes.
Jawohl. Also ein Mann von voll Glaubens und Heiligen Geistes. Was wissen wir noch über ihn?
In Vers 8, da war voll Gnade und Kraft.
Jawohl, ich meine jetzt aus von früher noch. Bevor wir zu diesem neuen Abschnitt kommen.
Dass er ein großer Redner war und trotzdem die Tische bediente.
Wo haben Sie gefunden, dass er ein guter Redner war?
Kapitel 6, da steht doch, dass er gewaltig war. Wo habe ich denn das gelesen? 6, Vers 5. Einen Mann voll Glaubens? Nein. Ich habe es aber irgendwo gelesen, ich weiß es, dass er gut reden konnte und trotzdem diesen Dienst tat.
Oder denken Sie Vers 3? Seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern aus euch von gutem Zeugnis.
Oder Vers 10, 6 Vers 10 vielleicht.
Ja, dort wird das dann deutlich, nicht? Aber noch nicht vorher. Also was wir vorher haben ist, aber Sie haben es eben jetzt bereits erwähnt, wegen der Tische. Wegen dem Tische bedienen.
Mir war seine Bescheidenheit aufgefallen, dass er auch eine Arbeit tun konnte oder wollte, die vielleicht mit seinen Gaben nicht so zusammenpasste.
Oder mindestens, ob zusammengepasst, auf jeden Fall, er hat eine ganz praktische Aufgabe erfüllt in der Versammlung, in der Gemeinde, als Diakon, einer der 7 Diakone. Und 2 von diesen 7 werden uns in der Apostelgeschichte eben näher vorgestellt. Das ist, wie wir jetzt gesehen haben, Stephanus. Und was vordergründig ist bei ihm, sein Zeugnis durch sein Wort. Und wer noch?
Philippus.
Philippus. Und was wird dort vordergründig gezeigt? Was hat er gemacht, Philippus, in der Apostelgeschichte?
Ja, das Evangelium.
Ja, eben, er wird gezeigt als Evangelist. Er war sogar Evangelist. Also auch wieder einen ganz speziellen Dienst durch das Wort. Und so sehen wir, das praktische Dienst und das Verkündigen des Wortes, das sind nicht irgendwie Dinge, die sich ausschließen oder entweder das eine oder das andere, sondern gerade von 2, die wir da näher sehen, das waren ganz begnadete Evangelisten. Und wir sehen also, Stephanus ist ein Mann, der die Auseinandersetzung nicht scheut. Wo sehen wir das? Vers
9 am Schluss und Vers 10.
Ja, lies nochmal die 2 Verse, oder Vers 9.
Es standen aber etliche auf von der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus.
Jawohl. Was hat man da zu verstehen unter Streiten? Haben die Handgreiflichkeiten gehabt, oder?
Wortstreiterei.
Ja, oder Argument gegen Argument. Und man ist vielleicht ein bisschen in Verlegenheit, hat Stephanus da etwas Richtiges getan oder etwas Falsches?
Paulus fragt doch ähnlich, wo sind die Schulstreiter? Ist das dasselbe Wort?
Ja, das ist etwas Verwandtes damit, ja. Aber das ist dann mehr ein Ausdruck für Philosophen, die eben in der Schule mit ihren Schülern argumentieren üben.
Das ist hier nicht so sehr gemeint.
Hier ist es eben nicht, geht es nicht um heidnische Philosophie, sondern hier geht es um die Auseinandersetzung mit Juden.
Das steht ja auch im 1. Timotheus, Kapitel 6.
1. Timotheus.
Mit Streitfragen, oder? Dass man sich da eigentlich soll fernhalten.
Also, sag mal, welcher Vers du meinst?
Ja, also Kapitel 6 und dann steht doch dann, wenn jemand anders lehrt, also Vers 3.
Also, 1. Timotheus 6, Vers 3, lies mal.
Wenn jemand anders lehrt und nicht beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus Christus sind, und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken, aus welchen entsteht Neid, Hader, Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Zänkereien von Menschen, die an der Gesinnung verderbt und von der Wahrheit entblößt sind, welche meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn.
Jawohl. Also, da geht es aber um die Auseinandersetzung mit Christen. Also ich sage jetzt Christen, ob die wiedergeboren sind oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber auch im 2. Timotheusbrief haben wir eine solche Stelle. 2. Timotheus 3. Vers 23. Ja, gern.
Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen.
Jawohl.
Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, wehrfähig, duldsam und so weiter.
Jawohl. Gut, da geht es dann nicht nur um Streitfragen, sondern zusätzlich um dumme, also törichte, ungereimte Streitfragen. Die soll er gleich abweisen, weil das geht gar nicht um ein vernünftiges Reden. Aber auch da geht es im Zusammenhang nach wieder um solche, die sich zum christlichen Zeugnis bekennen. Aber hier bei Stephanus haben wir doch eine andere Situation. Er spricht mit Nichtchristen.
Wie steht das in 2. Timotheus 2, Vers 14? Da steht auch nochmal.
2. Timotheus 2, Vers 14. Lies uns den Vers.
Dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist.
Jawohl. Aber auch dadurch im Zusammenhang geht es um das christliche Zeugnis. Es geht auch dann im Weiteren um Irrlehrer unter den Christen, wie Hymenäus und Philetus. Und also um zerstörerischen Wortstreit. Aber hier haben wir eigentlich die Auseinandersetzung in der Offensive im Evangelium. Und das finden wir noch mehr. Und zwar positiv vermerkt, zum Beispiel in Apostelgeschichte 19. 18 meine ich. Da haben wir am Schluss die Erzählung von Apollos, der nach Korinth gekommen war. Und lies mal Verse 27 und 28. Oder Marcel, ja.
Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich. Denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist.
Jawohl. Also es wird hier ganz positiv vermerkt, dass er durch die Gnade war also nicht eigenes Werk. Durch die Gnade war er sehr behilflich. Und worin? Er konnte die Juden öffentlich kräftig widerlegen. Das ist ein ganz starker Ausdruck im Griechischen, der eigentlich ausdrückt, die Gegenargumente vollständig zu Boden werfen.
Gehört die Stelle Galater 2, Vers 11 auch in diese Gruppe von Gedanken? Als aber Kephas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht.
Ja, dort haben wir, aber das würde man nicht als Wortstreit bezeichnen können, sondern dort hat Paulus seinen Bruder im Glauben, Petrus, mit dem Wort Gottes öffentlich überführt. Aber es war nicht quasi ein Wortgefecht öffentlich, wo einer den anderen runtermachen wollte, überhaupt nicht. Sondern da ging es um öffentliche Klarstellung, weil da doch Wesentliches aufs Spiel gesetzt worden war. Also, wir sehen hier in Apostelgeschichte 6 Stephanus als einen, der im Verbreiten des Evangeliums eben die Auseinandersetzung nicht scheut. Und das ist das, was Paulus nennt, die Verteidigung des Evangeliums. Wir haben diesen Ausdruck zum Beispiel in Philipper 1. Philipper 1, Vers 12. Vers 7 meine ich. Wer liest?
Wie es für mich recht ist, dass ich dies in Betreff euer aller denke, weil ihr mich im Herzen habt und sowohl in meinen Banden als auch in der Verantwortung und Bestätigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilnehmer der Gnade seid.
Jawohl. Und da siehst du die Fußnote bei Verantwortung, J, oder?
Oder Verteidigung.
Jawohl, und dann liest noch Vers 16, der hier angeführt ist.
Auf Philipper 1, Vers 16.
Jawohl.
Dies aus Liebe, indem sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums gesetzt bin.
Ja, das reicht. Ja, das Wort Verantwortung in beiden Fällen ist das Wort Apologia. Davon kennen wir als Fremdwort Apologie. Was versteht man heute unter Apologie?
Entschuldigung.
Apologie, was ist das?
Auslegung.
Nein.
Verteidigung.
Ja, Verteidigung. Aber was versteht man? Man muss ein Beispiel bringen. Was könnte zum Beispiel Apologie sein? Es gibt apologetische Bücher. Zum Beispiel, was für Themen?
Die Gottessohnschaft.
Ja. Also eine Darstellung anhand von der Schrift, dass Jesus Gottes Sohn ist, zum Beispiel. Das ist etwas, das angegriffen wird von vielen. Das muss verteidigt werden mit starken Argumenten. Das ist zum Beispiel ein apologetisches Buch. Oder was für andere Themen sind in unserer heutigen Zeit?
Leibliche Auferstehung.
Ja, zum Beispiel sind die Bücher von Josh McDowell bekannt? Dowell. Er hat zum Beispiel eines geschrieben über die Auferstehung, wo er die wesentlichsten Argumente für die leibliche Auferstehung des Herrn Jesus zusammenträgt. Und solche Bücher können eine Hilfe sein, gerade für Studenten und so, die irgendwie das Gefühl haben, wenn man Christ werden würde, dann müsste man den Verstand an den Nagel hängen. Und das sind eben solche hilfreichen Bücher, die das Evangelium verteidigen und darlegen, sehr wichtig. Und Paulus sagt also, ich bin zur Apologie, zur Verantwortung des Evangeliums gesetzt. Das Wort Apologie wurde damals auch gebraucht, wenn jemand vor Gericht stand. Und da musste sich verteidigen, oder? Und da geht es darum, dass er Argumente bringt dem Richter gegenüber, warum er nicht schuldig ist. Und aber das müssen vernünftige Argumente sein, sonst kommt er nicht durch beim Richter. Und so ist auch die Apologie des Evangeliums. Man muss den Leuten das Evangelium erklären. Genauso wie Apollos eben die Gegenargumente der Juden widerlegen konnte und durch die Schriften bewies, dass dieser der Christus ist. Und dann, aber das ist eine Aufgabe für uns alle, in der wir uns üben müssen, so Verantwortung ablegen. 1. Petrus 3, noch eine Stelle. Vers 15b.
Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht.
Jawohl. Ja, noch weiter. Ja, Vers 16, ganz wichtig.
Indem ihr ein gutes Gewissen habt, auf das, worin sie wider euch als Übeltäter reden, die zu Schanden werden, welche euren guten Wandel in Christo verleumden.
Danke. Also, er sagt es allgemein, seid aber jederzeit bereit zur Apologie gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung. Aber da muss man ein christliches Leben führen, wo man ein gutes Gewissen haben kann. Also Wandel und Zeugnis durch den Mund muss übereinstimmen. Aber jederzeit bereit zur Verteidigung, wenn uns jemand quasi Rechenschaft fordert über unseren Glauben und die Hoffnung, auf die ihr euch beruft. Ja?
Ich denke, bei Stephanus kam natürlich ein sehr wichtiges Moment noch hinzu, um den Feinden den Mund zu verschließen. Das waren nämlich die Werke, also nicht nur allein die Worte, die gewaltig waren, sondern da kamen noch die Werke hinzu.
Du meinst jetzt die Wunderwerke in seinem Fall?
Genau, ich dachte an den 10. Vers.
Gut, aber glaubst du, dass der Vers 10 auf die Wunderwerke hinweist? Vers 8, ja, oder?
Vers 8, ja.
Da hat Wunder und große Zeichen unter dem Volk.
Ich denke, es ist ein doppeltes Zeugnis, also einmal eben durch Werke und Wunder.
Jawohl.
Und die Folge war natürlich davon, man will die Worte nicht hören, man will die Werke nicht hören und dann erfindet man eben irgendwie Lästerworte, er hat Lästerworte geredet. Das finden wir ja dann in der Folge davon.
Ja, genau, weil sie keine vernünftigen Argumente mehr hatten gegen ihn.
Aber eben, was hier auffallend ist, dass eben diese Charaktereigenschaften voll Heiligen Geistes, dass es wirklich eben in Kraft, in Liebe und in Weisheit geschah. Ich denke also, drei typische Charakterzüge, wenn jemand erfüllt ist durch den Heiligen Geist. Und das sollten wir eigentlich alle sein. Es sollte ein Normalzustand bei uns allen sein.
Jawohl. Aber was man noch sagen muss, was die Wunderwerke anbetrifft, da sind sie doch rar gesät in der Apostelgeschichte. Wir haben Stephanus, der das tut. Wir haben Philippus, der das tut. Wer tut noch Wunder? Petrus.
Paulus.
Wir sind schon bald am Ende. Aber das finden wir zum Beispiel in 1. Petrus 3 nicht als Aufgabe für jeden dort erwähnt, aber wird gesagt, seid aber, und da spricht er die Gesamtheit an, alle Zeit bereit zur Verantwortung. Und das ist dann eben schon wichtig, da muss man sich also auch vorbereiten. Wie kann man den heutigen Fragen der Menschen begegnen? Also man muss sich damit auch in der Freizeit beschäftigen mit solchen Themen, damit dann, wenn man damit konfrontiert wird, wenn jemand Rechenschaft fordert, eben wenn man ins Gespräch kommt, ja, da muss man eine Antwort geben können. Meine Schwester hat mir vor kurzer Zeit gesagt, sie war in Ägypten, hat so eine Rundreise gemacht Und dann hat der Reiseführer, ein Ägypter, hat sie dann einmal so angesprochen, ja, geben Sie mir mal einen Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ein Moslem. Was soll ich da sagen? Ja, das wäre doch die große Chance, wenn ein Moslem in Ägypten fragt, wie kann ich wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und sie sagte mir, ich wusste im Moment gar nicht recht, was ich sagen sollte.
Jeder, der den Willen Gottes tun will, findet man im Johannesbrief, wird aus der Lehre wissen, ob sie wirklich Jawohl. Aus Gott ist.
Das ist sicher.
Wollen ist die Voraussetzung.
Aber jetzt ein Moslem würde dann. Also das ist sicher wichtig, wenn man die Bibel selber in Tat umsetzt, was sie uns sagt, dann werden wir ihre Kraft erfahren. Aber der Moslem wird natürlich das nicht, wird nicht das jetzt nächsten Tag ausprobieren.
Wir haben natürlich sehr viele Verheißungen im Alten Testament, die sich wirklich erfüllt haben.
Erfüllte Prophetie.
Genau.
Und dann können wir sagen, jetzt zeigen Sie mal eine aus dem Koran.
Der Jesus sagt in Johannes 15, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Und dann ein weiteres Ding, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen und gehasst, sowohl mich als auch meinen Vater. Also gewaltig in Wort und auch in diesen Wundern, die keiner zuvor getan hat. Und die Juden wollten trotzdem nicht.
Ja.
Also ich denke, ich sehe da einfach auch eine Parallele zwischen dem Zeugnis von Stephanus, eben gewaltig in Wort, auch die Wunder. Es war absolut, dass es von Gott sein muss. Und sie wollten nicht.
Ja, ja, genau. Aber ich möchte jetzt eben noch mehr die Verbindung machen, was das für unser Zeugnis heute zu bedeuten hat. Und eben, man hatte das Gefühl, ja, Stephanus ist halt eine Ausnahme und der hatte eben diese Fähigkeit, da zu reden, sodass niemand mehr widerstehen konnte, Vers 10. Aber das ist ja nicht etwas, das eben von einem Tag auf den anderen kommt, sondern das ist etwas, worum wir uns bemühen müssen. Wir müssen das lernen, Schritt für Schritt, eben in der Auseinandersetzung im Zeugnis geben. Und aber wenn wir uns das vornehmen, eben die Ermahnung von Petrus ernst nehmen, seid aber jederzeit bereit, dann können wir auf diesem Gebiet Fortschritte machen.
Da habe ich natürlich auch so gewisse Bedenken. Wir haben heute so viele Irrlehren. Man müsste sich nur noch mit Irrlehren beschäftigen, dass man dann dementsprechend vom Wort Gottes her ihnen Antwort geben könnte. Und ich glaube, dass da nicht jeder den Auftrag vom Herrn hat, wirklich sich da lehrmäßig mit dem auseinanderzusetzen.
Nein, aber es geht ja so um die allgemeinen Fragen, die ja immer wieder kommen. Und das sind ja immer die gleichen Dinge. Das ist das Interessante. Das ist unglaublich, wie man kann reden, mit wem man will, und immer wieder kommen die gleichen Dinge. Auf die sollte man vorbereitet sein, damit wir nach Kolosser 4, Verse 5 und 6 verwirklichen können. Reinhold, lies mal noch diese Verse.
Wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt.
Jawohl. Also da haben wir Vers 5, unseren Wandel. Der muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und Vers 6 dann, unser Wort. Aber auch das ist wieder nicht nur für, das ist nicht für Spezialisten. Ja, das ist an alle gerichtet. Alle Zeit soll euer Wort mit Gnade, in Gnade sein, mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie man jedem Einzelnen antworten soll. Was auffällig ist, hier werden salzige Worte erwähnt. Das ist ein ganz ungewöhnlich, dieser Ausdruck. Wir haben ja auf unserer Zunge vier verschiedene Arten von Geschmacksknospen. Nämlich erstens süß, sauer, bitter und salzig. Drei davon werden im Sprachgebrauch normalerweise verwendet in Verbindung mit Worten. Es kann jemand bittere Worte haben, oder? Kann jemand sauer reagieren mit Worten? Es kann jemand süß reden. Aber wir reden eigentlich nie davon, dass jemand salzig redet. Und genau das sagt uns Gottes Wort. Also, das Zeugnis von Stephanus und auch unser Zeugnis soll nie bitter sein. Nie sauer. Und nie süß. Wir brauchen keine süße Evangeliumsverkündigung. Aber es muss mit Salz gewürzt sein. Das ist biblisches Zeugnis geben. Gut, jetzt machen wir...
Das ist nicht das Problem, wenn es mit Salz gewürzt ist, laufen die Leute davon.
Nein, nicht unbedingt.
Oh, die meisten schon. Zum Beispiel der Jesus hat ja gesagt, damals in den während der Tagen, da gab es sehr viele Witwen in Israel. Und nur zu einer Witwe. Das war dann das Salz.
Jawohl, aber es gibt auch wieder andere Stellen an Pfingsten, wo 3000 sich bekehrt haben. Es kommt nämlich auf ganz verschiedene Faktoren darauf an. Es kann abhängen von Region zu Region, kann es verschieden sein. So ganz Eigentümliches. Dass plötzlich in einer bestimmten Region kommen plötzlich viele zum Glauben, an anderen Orten nicht. Es kann auch zeitlich verschieden sein. In bestimmten Zeiten, sagen wir, im letzten Jahrhundert kamen in England zum Teil ganze Dörfer zum Glauben. Und heute... Man fragt sich, wie die das gemacht haben, nicht? Also es kann auch zeitlich kann es unterschiedlich sein. Also es gibt ganz verschiedene Faktoren, dass man das Erlebnis machen kann, dass niemand das Zeugnis annimmt, außer vielleicht jemand, nicht? Und es kann wieder andere Gelegenheiten geben, wo der Herr wirkt, dass plötzlich ein Aufbruch geschieht. Also es sind ganz verschiedene Faktoren. Aber wir müssen einfach unser Mögliches tun, dass wir Kolosser 4 erfüllen. In Weisheit wandeln und ein Wort haben, das alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt ist. Gut, jetzt sollten wir aber Pause machen bis 20 nach. So. Ja?
Also, ich habe eine Frage noch. Und zwar, wir haben ja gehört, dass wir für das Evangelium kämpfen müssen. Und dass wir... dem Timotheus wird auch gesagt, eben er soll das Wort predigen, er soll darauf halten, in gelegener oder ungelegener Zeit. Auf der anderen Seite haben wir die Stellen gelesen in 1. Timotheus 2, eben vom, dass man nicht streiten soll. Und da frage ich mich jetzt einfach, ja, es gibt ja hundert oder tausend Dinge, worüber sich Christen untereinander eben streiten. Und der eine meint ja, das ist fundamental. Oder? Und das ist ja schwierig. Ja, wie soll man damit umgehen? Mit solchen Dingen, das Wort oder die Lehre betreffen. Soll man dann streiten oder was soll man?
Also, wir haben in 2. Timotheus 2 gelesen, dass man die törichten und ungereimten Streitfragen, das ist dummes Geschwätz. Das können wir mal auf der Seite lassen. Also, ich wiederhole 2. Timotheus 2, Vers 23. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Also, es gibt Dinge, die sind so unsinnig, sind eigentlich diskussionslos. Aber jetzt Vers 24 heißt es dann weiter, liest du vielleicht?
Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihn Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit.
Jawohl. Also hier wird deutlich, Streit, das ist mal ganz ausgeschlossen. Streit führen mit anderen, das geht nicht. Sondern man muss eine ganz andere Haltung haben, eine Haltung der Milde. Und dann wird hinzugefügt, lehrfähig. Das heißt nicht, dass man dann einfach sagt, gut, über diese Dinge sprechen wir nicht. Sondern, dass man dann eben auch begründen kann, anhand des Wortes Gottes, so und so. Lehrfähigkeit ist also eben gerade das Gegenteil von Stummheit wie ein Fisch. Sondern eben da geht es darum, da muss man zeigen können vom Wort Gottes, wie der und der Punkt zu verstehen ist. Und dabei nochmals ein Kennzeichen, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist. Und das zurechtweist tönt vielleicht auch ein bisschen hart. In der Fußnote hast du bei Q. Oder?
Unterweist.
Moment. Ja, das ist das gleiche Wort, das gebraucht wird zum Beispiel für Kinder unterweisen. Also du kannst das auch nehmen als Vorbild, wie du deine Kinder unterweist in biblischen Dingen.
Das ist das Wort, wo die Pädagogik
herkommt. Paideio, paideio. Also das machen wir doch nicht mit dem Holzhammer, oder? Und wenn die Kinder Fragen haben, dann gehen wir auf die Fragen ein, oder versuchen es wenigstens. Und also in dieser Art auf die Zuhörer eingehen, aber im Sinn, sie weiterzuführen und eben auch eben zu überführen von dem Willen Gottes, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels. Also nicht Streiterei, aber doch vernünftig reden, duldsam, milde, aber wirklich vom Wort Gottes her lehrfähig das Wort weitergeben.
Also hier geht es um Gläubige ausschließlich.
Ja, also sagen wir, es geht vom Zusammenhang her geht es um solche, die sich zum Christentum bekennen.
Wenn ich jetzt aber ein Zeuge Jehova triff und ich merke das schmähren Verführer, dann weise ich ihn einfach ab und laufe weiter.
Ja, ich würde jeweils die Gelegenheit nutzen, um vielleicht ein Samenkorn weiterzugeben. Ich habe ja auch schon mal Beispiele gebracht, wie man mit einem Vers, den sie einfach nicht widerlegen können, tun kann. Johannes 1, Vers 3 habe ich doch speziell mal erwähnt. Ich meine, all die Stellen mit zum Beispiel über die Gottheit Christi. Da sagen sie, natürlich ist er Gott. Er ist ein Gott, der Teufel ist auch ein Gott. So scheußlich reden die. Der Gott dieser Welt ist der Teufel. Aber dann gibt es eben Johannes 1, Vers 3, das ist eine Stelle, da haben sie nicht einmal eine Theorie dafür entwickelt, um die Stelle widerlegen zu können. Es geht auch nicht.
Ich sage ja auch mit dem Schächer am Kreuz zum Beispiel, dass Jesus Christus, wenn man ihnen das widerlegt, die Stelle zum Beispiel, dann sagen sie, ja.
Ja, ich sage dir heute.
Ja, und dann widerlegt man ihnen das und sagt, eure Übersetzung wäre falsch.
Ja.
Und dann sage die auf eine andere Art und Weise. Moment, mal schauen, dass ich das mal zusammenkriege.
Das Griechische lässt es zu, dass man das Komma anders setzt.
Ja, das kann ja gar nicht sein, dass Jesus Christus war ja nur im Grab die 3 Tage. Mhm. Er ist erst nach 3 Tagen auferstanden. Und wie kann er da im Paradies gewesen sein? Also sagt einem klar der Verstand, also so lege die das aus, dass es gar nicht sein kann. Und dann habe ich ihnen halt so auch gesagt, wir können das ja gar nicht verstehen, was zum Beispiel in den 3 Stunden der Finsternis genau geschehen ist. Also, und auch, wo Jesus Christus wirklich war, hat er seinen Geist dem Vater übergeben. Und dann heißt es auch in Hebräer, er ging mit seinem eigenen Blut ein ins Heiligtum. Aber zu ihm sagt, ja, wie können Sie mir dann erklären, wann das geschehen ist? Dann haben die nichts mehr gesagt. Aber man merkt dann schon, dass die dann immer darauf rumbauen und wollen das einfach nicht wahrhaben.
Ja, ja. Eben, aber darum würde ich doch irgendetwas geben, das vielleicht das der Herr gebrauchen kann zum Weiterwirken, aber ich würde sie nie in mein Haus aufnehmen, aufgrund von 2. Johannesbrief. Und aber vielleicht noch, wenn du das schon angesprochen hast, wegen dem Geist im Paradies. Gut, ich meine, abgesehen davon, das Griechische lässt es zu. Wenn du vor die Klasse trittst, sagst du den Schülern so, ich sage euch heute. Ja, dass es heute ist, das wissen die sowieso. Da brauchst du nicht noch zu sagen, oder? Du kannst gleich loslegen. Also der Herr muss dem nicht sagen, ich sage dir heute. Das weiß er, dass es heute war. Aber das Besondere war, dass er heute mit ihm im Paradies sein soll, weil er erwartet etwas ganz anderes. Er sagt, denke an mich, wenn du kommst in deinem Reich. Mann der Zukunft, wenn du als der König erscheinen wirst, dann denk doch an mich. Und der Herr sagt ihm, nein, du musst nicht so lange warten. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist, ich meine, der ganze Kontext macht die Sache klar. Und noch etwas, dann kann man auch kommen mit Offenbarung 6, wo Johannes die Seelen derer, welche als Märtyrer gestorben sind, unter dem Altar sieht im Himmel. Ja, wo sind die Seelen jetzt? Wo ist ihr Körper? Ja, der ist auf der Erde, nicht? Aber die Seelen sieht er im Himmel. Oder was machen sie mit Prediger 12? Wo es heißt, wie der Mensch stirbt, die goldene Schale, da wo wir so stolz drauf sind, zerbricht. Und die silberne Schnur, unser Rückgrat, auf das wir auch so stolz sind, weil wir aufrecht gehen können damit, wenn das zerrissen wird, und dann geht der Mensch zum Staub zurück, aber der Geist kehrt zurück zu dem, der ihn gegeben hat. Prediger 12, Vers 9. Ja, das ist eine ganz, ganz klare Aussage. Und Sie sagen, mit dem Verstand kann man das nicht verstehen, aber mit einem verfinsterten Verstand kann man das nicht verstehen. Mit einem erleuchteten schon. Weil das Problem ist ja, dass sie ja gar keine, zum Beispiel gar nicht glauben, dass der Körper im Grab wieder auferstanden ist. Ja, aber das ist ja gerade der Punkt vom leeren Grab. Dass der Körper im Grab wieder aufgestanden ist. Das heißt die Auferstehung. Und sie sagen, sein Geist sei auferstanden. Aber in der ganzen Bibel wird nie von einer Auferstehung des Geistes gesprochen, sondern von der Auferstehung des Körpers. Also, der Körper ist im Grab, der Geist geht zu Gott und die Auferstehung ist eben gerade das, dass der Körper wieder aufsteht und wieder mit dem Geist eine Einheit bildet.
Ihr könnt aber auch eine freie Antwortung können, sagen, ja, der Herr Jesus, der hat ja keine Verwesung gesehen, da war ja nur 3 Tage im Die Gläubige, die jetzt sterben, die sehen ja die Verwesung.
Ja. Aber jetzt, was ist der Punkt?
Ja, dass sie dann sagen, ja, das ist ein ganz anderer Sachverhalt.
Ja, aber der Verwesung ist ja noch ein weiterer Prozess. Richtig. Aber der Körper des Herrn Jesus war im Grab.
Das ist klar.
Und am dritten Tag war das Grab leer, eben, weil er auferstanden ist. Ja. Aber nicht sein Geist ist auferstanden, sondern sein Körper.
Das ist schon klar.
Aber sie sagen, Gott hätte den Körper verschwinden lassen. Sogar in der Kinderbibel von ihnen kommt das vor. Gott hätte den Körper verschwinden lassen. Und damit leugnen sie eben seine körperliche Auferstehung.
1. Korinther 15.
Ja, klar, genau das. Und was sagt Paulus auf die Frage, ja, mit was für einem Körper kommen dann die Auferstandenen? Tor, sagt er, Tor. Eben verfinsterter Verstand. Ja, schau mal nur in die Natur hinein, dann siehst du, wie Gott eben solche Wunder wirken kann.
Der Lazarus fing schon an zu riechen.
Ja, genau. Und der kann, sein Körper kam raus, nicht?
Ich habe auch noch die Frage, ob man denn nicht, wenn man mit solchen Leuten redet, an die Stelle denken darf im 2. Petrusbrief. Denn nach ihrem eigenen Willen ist es ihnen verborgen, das. Oder weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, die Gott ihnen angeboten hat.
Ja,
deswegen
ja.
hat Gott sie dahin gegeben. Wenn man an den Punkt kommt mit diesen Menschen, ob man dann nicht einfach aufhören darf, sich vom Herrn befreien lassen darf, ich möchte mit dem nicht mehr reden, Herr, du siehst doch, er will nicht. Wenn du ihn nicht willig machst, kann ich hier nicht weiter.
Ja, und dann beten wir weiter.
Ja.
Genau. Vielleicht noch ein Punkt. Ich habe einen Freund, einen Evangelisten in Frankreich, der hat manche aus dem Zeugen Jehovas herausgeholt. Und das kommt nicht von ungefähr, sondern die Vorgehensweise ist sehr wichtig. Ein Zeugen Jehovas wird unterwiesen, dass nur die Organisation hat das Licht. Und jemand, der nicht zur Organisation gehört, der Wachturmgesellschaft, der hat das Licht nicht. Jetzt argumentiert einer, der nicht zur Organisation gehört, ganz einleuchtend. Dann sagt er sich, es ist zwar für mich sehr einleuchtend, aber es kann ja nicht wahr sein, denn der Mann hat das Licht nicht. Also von vornherein ist eine völlige Verschlossenheit, das kann ja nicht sein, weil er ja nicht zur Organisation gehört. Und darum ist es an sich wichtig, zuerst das Vertrauen in die Organisation zu erschüttern. Und das hat er so gemacht, dass er alte Wachturmnummern kopiert hat, wo Aussagen gemacht wurden für 1914, da werde Christus sein Reich auf der Erde aufrichten. Und dann in den 20er Jahren eine Ausgabe, wo es heißt, wir haben ja nie gesagt, dass Christus das Reich auf Erden aufrichten würde, sondern im Himmel. Fotokopien nebeneinander. Und dann sieht man, wie die lügen. Schwarz auf weiß lügen. Und dann kann das Vertrauen schon erschüttert werden. Eine Organisation, die wirklich absichtlich lügt, kann nicht das Licht haben. Und dann, wenn das Vertrauen erschüttert wird, wird er dann auch offen im Allgemeinen kann er offen werden für biblische Argumentation. Und also so hat er eine ganze Reihe helfen können, um herauszukommen.
Sie hatten vorhin noch einen Gedanken angetönt, darf ich dazu zwei Stellen noch eben aus der Apostelgeschichte lesen, wo Sie sagten, durch den Umgang mit dem Wort, durch das Studium im Wort, wird man dann auch von Gott selber fähig gemacht, mit diesen Menschen umzugehen. Das trifft auf den Paulus besonders zu, nach seiner Bekehrung. Da ist in drei aufeinanderfolgenden Versen zweierlei genannt. Apostelgeschichte 9, 20 bis 22.
Jawohl, lesen Sie mal vor.
Und alsbald predigte er in den Synagogen Jesum, dass dieser der Sohn Gottes ist. Da hat er es nur gepredigt.
Jawohl.
In Vers 22 erstarkte er umso mehr und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Da hat er schon diesen Fortschritt gemacht.
Jawohl, schön.
Mit Gottes Hilfe.
Erstarkte. Es ist ein Prozess. Und es gibt viele, ich habe das oft erlebt, wie Geschwister irgendwie so enttäuscht sind und haben das Gefühl, ich kann das gar nicht. Aber man kann es nur, wenn man beginnt, einmal wirklich Zeugnis abzulegen, Gelegenheiten auszunutzen. Und man macht natürlich so und so viele Fehler und dann kann man aber aus diesen Fehlern wieder lernen für das nächste Mal. Und das ist ja auch so im Krieg. Soldaten, die jahrelang Kriegsauseinandersetzungen gekannt haben, wenn man die vergleicht mit Soldaten, die nur Rekrutenschule und Wiederholungsdienste gemacht haben, die kann man nicht miteinander vergleichen. Das eine ist reine Theorie, oder? Aber einer, der ein Jahr Krieg erlebt hat, das entspricht, ich habe das gerade mal so gelesen, etwa 10 Jahren theoretische Unterweisung. Also eben, man muss es eben gerade in der Auseinandersetzung oder in der Praxis lernen. Und es geht nicht einfach um Theorie, die man mal haben muss und dann kann man mal beginnen.
Darf ich auch noch was fragen?
Ja.
Da in Timotheus die gleiche Frage, wie geht man um mit solchen Streitereien? Ich hätte gern gewusst, ob dieses Wort Streitigkeiten das gleiche ist, was wir da vorhin hatten mit Apologie oder ob hier nur einfach Rechthabereien gemeint sind.
Jetzt in
2. Timotheus
2, Vers 23,
ja.
Dass sie Streitigkeiten erzeugen, nicht?
Ja.
Jawohl. Ja, das ist ein ganz anderes Wort, eben das meint Kampf. Erzeugt eben.
Also wenn unter Christen solche Unstimmigkeiten sind, dann sind es also hier Rechthabereien. Da stellt einer seine Position gegen die andere.
Genau, genau.
Das hat nichts mit der Verteidigung des
Evangeliums. Nein, sondern da geht es wirklich dann darum, dass es zu Bösartigen. Und das sind dann eben bittere Worte.
Ja.
Saure Worte. Aber nicht mehr salzige Worte in Gnade.
Der Apostel Paulus sagt ja mal, dass wohin wir gelangt
sind, lasst uns fortfahren. Jawohl. Wenn jemand anders gesinnt ist, so wird auch der Herr dies offenbaren. Das ist ja auch alles ein Wachstum. Aber was wir grundsätzlich lernen müssen, ist, dass man Lehrfragen nie zu Streitfragen macht. Dass man aus Wahrheiten da nicht irgendwie eine Streiterei sich hineinziehen lässt.
Jawohl,
wobei ist auch schon passiert, dass man so reinrutscht und es nützt niemandem etwas. Aber zu lernen, da in geistlicher Weise zu widerstehen, wo jemand falsch liegt, ihn liebevoll, wirklich da, wie wir das lesen, zurechtzubringen, das ist schon, braucht einfach die Abhängigkeit und dieses Erfülltsein durch den Heiligen Geist.
Und aber was noch dazu wichtig ist, das Wort Gottes macht auch Unterschiede. Es sind nicht alle Lehrfragen von gleichem Rang. Wenn es zum Beispiel um Dinge geht, die Person des Sohnes Gottes betreffen. Das sind absolute, erstrangige Dinge. Und darum findet man im 2. Johannesbrief so harte Anweisungen. Eben jemand, der die Lehre über Christus, die Lehre des Christus, heißt das, wer ist Christus, nicht bringt. Der kommt quasi als Evangelist nicht. Nehmt ihn nicht ins Haus auf. Grüßet ihn nicht. Man ist überrascht. Diese massive Entschiedenheit, aber das kann man nicht auf alle irgendwelche Dinge übertragen. Da geht es wirklich um die Person Christi und mit dem steht und fällt alles. Wenn der Sohn Gottes in Frage gestellt wird, und gerade im 2. Johannesbrief sagt er, diese Verführer sind Antichristen, die nicht bekennen, Jesus Christus im Fleische. Falsch. Das steht nicht dort. Das steht im 1. Brief. Das steht im 1. Brief, 1. Johannes 4, dort Jesus Christus im Fleisch gekommen. Im 2. Johannesbrief, Vers 7 ist das, im Fleisch kommend. Das ist ein Partizip Präsens, das hinweisende Bedeutung hat auf die Zukunft. Ja, das ist Vers 7. Die nicht Jesum Christum im Fleisch kommend bekennen. Das heißt, die sagen, die bekennen nicht, dass er als wirklicher Mensch wiederkommt, eben als der, der auferstanden ist, körperlich. Die Zeugen Jehovas sind genau solche, die sagen, er ist nicht körperlich auferstanden, sondern nur als Geist. Also bekennen nicht Jesus Christus im Fleische kommend. Und das sind, fallen ganz klar darum unter diese Kategorie der Verführer da.
Das heißt, im Fleische kommen, bezieht sich das auf das sichtbare Kommen des Herrn Jesus hier auf diese Erde? Oder, ja, müsste schon.
Ja, ich meine, das ist ja nicht näher präzisiert. Wie oft an Stellen im Neuen Testament, wo über das Kommen gesprochen wird, kann man manchmal gar nicht entscheiden, ist jetzt das die Entrückung gemeint oder das Kommen in Herrlichkeit. Aber es hängt damit zusammen, dass eben sein Kommen in der Zukunft, das wird oftmals als Einkommen gesehen, das in verschiedenen Phasen verlaufen wird. Nicht wahr? Also, aber eben, dass er in der Zukunft kommt als wirklicher Mensch, Christus im Fleisch. Das sind so fundamentale Dinge, aber die dürfen wir nicht auf die gleiche Stufe stellen wie es gibt andere Fragen, das kann man einfach stehen lassen. So macht das Wort Gottes doch Unterschiede. Aber zum Beispiel, wenn es auch um Fragen geht, die das Heil betreffen, Galaterbrief, ein ganz massiver Brief. Und sagt, wer etwas anderes als Evangelium verkündet, er sei Anathema, verflucht. Ganz massiv. Und dann geht es auch wieder über andere Dinge, die kann man mal so in Ruhe stehen lassen und mit viel Langmut ertragen und aber lehrfähig sein. Aber man kann also nicht alles auf die gleiche Stufe stellen.
Hymenäus und Philetus, die sagten ja, dass die Auferstehung schon gewesen sei.
Ja, genau.
Das ist natürlich auch von hohem Rang, dass man da klipp und klar eben erkennt, dass sie verführen.
Jawohl. Das heißt, und den Glauben ja, das heißt es?
Zerstören.
Ja, den Glauben genau. Zerstören. Und das ist natürlich,
dass man das nicht stehen
wenn kann. Die Herde zerstört wird, Das sind ganz massive Dinge. Wie Paulus sagt, aus, ja.
Wenn jemand Allversöhnung hat, die Allversöhnung
ja. Ja, auch dort ist es doch eine Lehre, die Fundamente des Evangeliums angreifen. Das Evangelium stellt den Menschen vor die Verantwortung, dass es um Leben, ewiges Leben oder ewiger Tod geht. Und dann sagt man, ja, am Schluss werden sowieso alle versöhnt. Das ist ein massiver...
Heißt, das Evangelium wird dann unterlaufen.
Ja, genau.
Und somit auch wieder solche verführt, Abfall.
Beziehungsweise es kann Menschen zur Gleichgültigkeit bringen, diese Lehre. Gut, ich meine, am Schluss werden sowieso alle wieder versöhnt. Aber das greift also die Botschaft des Evangeliums in seinen Grundlagen an. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, ich glaube, dass wir noch durch die große Drangsalszeit gehen müssen, also dann tut er mir leid. Weil ich freue mich gerade darauf, dass der Herr uns vor der größten Versuchungszeit bewahren wird. Aber das ist nicht gemeinschaftsentscheidend. Und man darf es auch nicht hinaufstilisieren. Aber wenn man so jemandem dann helfen kann, wirklich vom Wort Gottes ganz klare Argumente bringen kann, das ist nötig. Ja?
Darf ich da an der Stelle vom 2. Timotheus noch ein bisschen weiter bohren?
Ja.
Da steht im Vers 25, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Und das klingt für mich so, wie wenn es von Gott abhängen würde, ob sie die Wahrheit erkennen oder nicht und nicht von unserem Auslegen und unserem Reden oder von dem Willen desjenigen.
Ja, das ist eine gute Frage, aber es ist eine sehr weitreichende Sache, denn das geht ja auch überhaupt beim Evangelisieren ums Gleiche. Wovon hängt das ab, dass jemand zum Glauben kommt? Hängt das ab, dass du so gut Zeugnis geben kannst? Oder hängt das davon ab, dass Gott jemandem die Tür seines Herzens auftut? Was würdest du sagen?
Es ist genau die Frage, die mich auch sehr beschäftigt. Zum Beispiel hier Apostelgeschichte 13, Vers 48.
Ja?
Das weiß ich nicht, was ich darüber denke. Da heißt der Moment. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und glaubten es, so viele zum ewigen Leben verordnet waren.
Jawohl.
Ja, und das wirft für mich auch eine Frage auf, ja, wie weit ist denn jetzt die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen gegeben und wie weit ist es jetzt verordnet, zum ewigen Leben verordnet. Also ich
Jawohl.
Weiß es eben nicht.
Ja.
Ist das
also,
in Römer 8 erklärt? Die Gott zuvor erkannt hat, die hat er auserwählt.
Jawohl, wir kommen gleich darauf. Das ist... eine Stelle, die helfen kann. Also es ist so, bei der Bekehrung, der Hohepriester im Buch Nehemia hieß Eliashib. Nehemia 3, Vers 1. Und sein Name erklärt uns ganz Großartiges. El heißt Gott, Yashib heißt, er bewirkt, dass er sich bekehrt. Also Eliashib heißt, Gott bewirkt, dass er sich bekehrt. Also wer bekehrt sich jetzt? Wer macht jetzt die Bekehrung?
Er.
Wer?
Ja. Der Mensch muss gehen.
Also der Mensch muss sich bekehren und Gott bewirkt, dass er sich bekehrt. Dann haben wir die beiden Seiten. Gott wirkt und der Mensch muss sich bekehren. Aber Gott bewirkt, dass der Mensch sich bekehren kann. Ja? Jetzt sagt der Herr, dass er gekommen ist, das Verlorene zu suchen. Lukas 19, Vers 10. Dann in Johannes 6, Vers 44 heißt es, niemand kann zum Vater kommen, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe.
Zum Sohn kommen.
Ja, zum Sohn kommen. Der Vater zieht, nicht? Und dann heißt es in Johannes 16, Vers 13, dass der Heilige Geist wird die Welt überführen von Sünde. Wir sehen also, der dreieine Gott ist am Wirken. Der Sohn sucht, der Vater zieht, der Heilige Geist überführt. Ja. Und jetzt heißt es aber in Römer 2, Römer 2, Vers 4. Wer liest?
Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet?
Also, da können wir als Zusammenfassung von den Wirken des Sohnes, des Vaters und des Heiligen Geistes sagen, die Güte Gottes leitet zur Buße. Jetzt aber heißt es in Vers 5 von einem Mensch.
Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tage des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes.
Jawohl. Also, jetzt kann jemand sich durch Störrigkeit Zorn aufhäufen. Gott zieht an seinem Herzen, er gibt nicht nach. Und das häuft eigentlich das Zorngericht für die Verdammnis auf. Und der Mensch hat also die Möglichkeit, dem Zug nachzugeben, dann bekehrt er sich. Der Mensch hat die Möglichkeit, dem Zug Widerstand durch Störrigkeit Widerstand zu leisten und dadurch häuft er sich selbst Zorn auf. Aber eines ist ganz wichtig, wenn Gott nicht ziehen würde, dann würde kein Mensch nach Gott fragen. Denn Römer 3, Vers 11 sagt, da ist keiner, der verständig sei, da ist keiner, der Gott suche. Also ein Mensch sucht Gott nicht. Und wenn ein Mensch beginnt, Gott zu suchen, dann ist es, weil Gott ihn zieht. Und der Mensch hat also einen freien Willen, wodurch er nachgeben kann oder wodurch er störrisch sein kann. Und Gott will, dass alle Menschen errettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Also er zieht an allen Menschen. Aber die Möglichkeit besteht, dass jemand also diesen Zug Widerstand leistet bis zum Schluss. Das bringt ihm Gericht. Gott in seiner Allwissenheit weiß aber im Voraus, wer sich bekehren will und wer nicht. Und da kommen wir jetzt auf Römer 8. Römer 8. Und für die, die sich bekehren wollen, hat Gott eben etwas vor. Vers 29.
Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt.
Dem Bilde
seines Sohnes gleichförmig zu sein.
Jawohl. Also Gott, zuerst kommt die Vorkenntnis und dann kommt die Zuvorbestimmung. Gott weiß im Voraus alles und er hat die gesehen, die sich bekehren wollen und dann konnte er sie dann für die Sohnschaft da zuvor bestimmen. Das Gleiche, die zum ewigen Leben verordnet waren. Das sind die, von denen Gott im Voraus wusste, dass sie sich bekehren werden. Zuvor erkannt, das ist das Verb für das Zusammenhang mit dem Hauptwort Prognosis, das im Neuen Testament vorkommt. Auch in 1. Petrus 1, Vers 2. Prognosis, und wir haben davon Wetterprognose. Die Leute von der Wetterprognose, die erkennen im Voraus, ob es morgen Hagel gibt. Aber ihre Vorkenntnis hat keinen Einfluss auf die Entwicklung des Wetters. Ist völlig, völlig unabhängig. Und sie können sich dann noch irren zu 30%, glaube ich. Aber Gott weiß es natürlich vollkommen. Aber seine Vorkenntnis hat nichts damit zu tun, dass er den Willen des Menschen beschneidet, jawohl.
Noch eine Frage, wenn wir schon dabei sind, in Römer 9, Vers 15.
Ja.
Da gibt es eine Stelle, die so klingt, wie wenn Gott doch selbst bestimmt, wen er begnadigen will und wen nicht.
Jawohl. Römer 9, Vers 15, nicht? Ja. Und dort haben wir, lies doch gleich vor.
Denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme.
Jawohl. Und das hat er ja zu Mose gesagt, nicht? In Verbindung mit dem Pharao. Nein, das ist später. Das ist 2. Mose 33. Wie?
Vers 16 auch noch.
Vers 16, ja.
Also liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott.
Jawohl, und dann noch Vers 17 dazu.
Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde.
Jawohl. Dafür sagt er so, denn wen er will, begnadigt er und wen er will, verhärtet er. Und da haben wir gleich das Beispiel von Pharao. Und wir sehen ja, wie Gott ihn verhärtet hat. Aber zuerst hat Pharao sich selber 6-mal verhärtet und dann beim 7. Mal hat Gott ihn verhärtet bis zum 12. Mal. Ganz eindrücklich, beim 7 war es dann zu Ende. Aber er hat also 6-mal die Möglichkeit gehabt und ausgeschlagen und dann wurde seine Gnadenzeit abgeschnitten, noch vor dem Tod, und er wurde verhärtet. Und so sagt die Stelle also nicht, dass Gott manchen nicht die Gelegenheit gibt, aber dass er die Gelegenheit gibt und wenn die nicht angenommen wird, dann ist es sein Recht, jemanden zu verhärten. Also die Lehre, dass Gott Menschen für die Verdammnis zuvor bestimmt hätte, das ist eine reine Karikatur des Evangeliums.
Im Alten Testament ist da auch noch eine Stelle, bekehre mich, so werde ich mich bekehren.
Ja, genau. Das ist das gleiche wie Eliashib. Das ist Jeremia 31. Für die gerne Notizen machen.
Vers 18.
Jawohl. Vers 18 am Schluss. Bekehre mich, dass ich mich bekehre. Und jetzt wollte ich noch abschließen. Die Frage war ja ursprünglich wegen der kommt es drauf an, wie man das Evangelium weitergibt. Oder 2 Timotheus 2, kommt es auf uns drauf an, wie wir lehrfähig sind. Also wir wissen, es ist alles an Gottes Segen gelegen. Und wir sehen zum Beispiel in der Geschichte, in Apostelgeschichte 16, Gott hat der Lydia das Herz aufgetan. Was da Paulus mit seinen Begleitern am Fluss war und diesen Frauen das Evangelium gebracht hat.
Ja, das heißt doch, könnte man dann annehmen, dass man hauptsächlich für die Menschen betet, wo Gott eigentlich das Herz öffnen kann, dass sie zur Buße kommen, damit da bald die Vollzahl der Nationen erreicht werden kann. Ich meine,
1. Timotheus 2 sagt, wir sollen für alle Menschen beten. Das ist die göttliche Perspektive. Für alle Menschen.
Also darf man selber keine Priorität besetzen an sich.
Nein, Gott, ja, und wir wissen es ja sowieso nicht. Wir sollen alle Menschen lieben und sehen, der Heilsplan Gottes, Gott hat seinen Sohn gegeben im Blick auf die ganze Welt. Johannes 3, Vers 16. Aber wir sehen, dass ein Mensch sich bekehrt, es ist Gottes Werk. Und trotzdem, er will uns gebrauchen. Erstaunlicherweise. Und dann sagt uns das Wort Gottes, wir sollen uns Mühe geben, es möglichst gut zu machen. Seid alle Zeit bereit zu und euer Wort seid alle Zeit in Gnade gewürzt, damit ihr... Also wir sollen unser Möglichstes tun und dabei sollen wir wissen, wir sollen also uns so Mühe geben, wie wenn es nur auf uns ankäme. Und dann, wenn wir das getan haben, dann dürfen wir wissen, aber es kann nur der Herr wirken. Also, aber dieses Wissen, dass der Herr es ist, der die Herzen auftut, das soll uns eben nicht von unserer Verantwortung entbinden und uns sagen, das kommt überhaupt nicht drauf an. Man kann doch da Traktate geben, die müssen überhaupt nicht attraktiv sein und man kann, es kommt auch nicht darauf an, wie man evangelistische Bücher schreibt, ob die da irgendwie in einer Sprache vom letzten Jahrhundert sind, das ist nicht so wichtig. Wenn die Leute wollen, dann verstehen sie es nicht. Aber das ist nicht richtig. Wir sollen uns wirklich Mühe geben, um es möglichst verständlich und gut weiterzugeben, aber wissen, wir sind einfach unnötige Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind. Und alles hängt von ihm ab.
Ich habe auch mal eine Frage. Also, Sie sagen gerade, wir sollen für alle Menschen beten. Das ist richtig. Aber ich muss sagen, ich habe aber jetzt eine ganze bestimmte Anzahl, die ich mir oft auf den Zettel schreibe, damit ich keinen vergesse.
Ja, das schließt...
um deren Bekehrung bete.
Ja, das ist natürlich wichtig, das kommt dann noch dazu.
Das kommt dazu.
Ja, natürlich. Also, wir sehen auch in den Briefen, wie der Apostel Paulus für ganz bestimmte Gebetsanliegen aufruft, dass man dafür einstehen soll. Also es ist wichtig, dass wir konkret beten. Nicht, es geht nicht einfach darum, dass wir am Morgen beten, Herr, führe alle Menschen zum Glauben und dann ist es erledigt. Nein, der Herr will, dass wir konkret beten, aber trotzdem auch immer die Perspektive haben im Blick auf die ganze Welt. Ja.
Alle sind ja nicht sämtliche. Wir können ja gar nicht für alle Menschen beten, die kennen wir ja gar nicht. Aber für alle Arten von Menschen, auch für unsere Feinde.
Aber wir können zum Beispiel auch ganz konkret beten für bestimmte Länder, dass sie aufgehen, dass die Türen aufgehen, dass das Evangelium hineinkommt. Wir kennen ja auch nicht alle Leute in Saudi-Arabien, aber wir können beten, dass der Herr Großes tut. Oder dass wir beten konkret für Libanon, dass die Türen offen bleiben. Auch jetzt, oder dass es ausgenutzt wird, speziell für dieses Land das Evangelium zu verbreiten, weil die Syrer die Macht übernommen haben. Wir wissen nicht, wie lange das noch geht, dass dort Freiheit ist. Die Christen sind in Gefahr. Aber dass wir eben auch in großen Dimensionen beten und ganz konkret für die, der Herr uns ganz speziell aufs Herz legt.
Ich dachte an den Propheten Jona. Der hat doch wirklich nichts Großes gemacht. Er ging einfach in die Stadt, der hat das Wort gepredigt, Gericht gepredigt und die ganze Stadt tut Buße. Mhm. Da sieht man eigentlich doch, dass wirklich Gottes Furcht in die Herzen kam, dass sie überzeugt waren, dass dieses Gericht über sie kommen würde. Also Gottes Furcht ist auch da wieder der Weisheit Anfang, was aber auch da wieder zur Bekehrung leitet. Oder wirklich an die Rahab. Hm. Sie hat eigentlich auch keine große Erkenntnis gehabt, aber sie wusste genau, dass eben Gott ihr Land schon den Israeliten in die Hand gegeben hat. Und das reichte aus, praktisch bei Vater, Mutter, Brüder, Schwestern, eben das zu bewirken, dass sie in diesem Hause sich dann aufhielten, wo Rahab wohnte, und so wurden sie vor dem Gericht verschont. Hm. Ich denke, je einfacher eigentlich unsere Botschaft, umso mehr mag sie auch wieder Effekt haben, weil die Leute einen einfachen Heilsweg besser versteht, wie so viel drum und dran. Das heißt, tu Buße zu Gott und glaube an den Herrn Jesus. Das ist eigentlich die einfache Botschaft des Evangeliums. Und jeder, der das wirklich tut, mit seiner Sünde Schuld zum Herrn Jesus kommt, wird errettet, empfängt Sündenvergebung.
Jawohl. Wollen noch beten zum Schluss.